Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Trotz Luftangriffen der westlichen Militärallianz in Libyen setzen die Gaddafi-Truppen weiterhin schwere Waffen gegen die Aufständischen ein. Neuer Kühlversuch im AKW Fukushima. Die japanischen Behörden müssen die Arbeiten wegen der Radioaktivität aber immer wieder unterbrechen. Warnung vor einem abrupten Zinsanstieg. Die Finanzmarktaufsicht des Bundes macht sich Sorgen um die Banken. Das Wetter heute und morgen in der ganzen Schweiz sonnig, im Norden um 15 Grad, im Süden bis 20. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Christian Lüscher. Er hat die Nachrichten.
3 Tage nach Beginn des internationalen Militäreinsatzes ist in Libyen erstmals ein amerikanischer Kampfjet abgestürzt. Man gehe im Moment von technischem Versagen aus. Derweil gehen die Kämpfe weiter. Gaddafi-Truppen versuchen, die Stadt Sintan westlich von Tripolis einzunehmen. Laut Berichten des Fernsehsenders Al Jazeera setzen sie schwere Waffen ein. Und die Nachrichtenagentur Reuters meldet Panzerangriffe der Regierungstruppen auf die Stadt Misrata. In Japan bleibt die Lage im beschädigten Atomkraftwerk Fukushima kritisch. Laut der Nachrichtenagentur Kyodo steigt immer wieder Dampf und Rauch über der Anlage auf, vor allem aus dem Reaktor 2. Der Ursprung des Qualms ist aber nicht geklärt. Experten vermuten verdampfendes Wasser und brennende Trümmer. Zwar sind inzwischen alle Reaktoren wieder an den Strom angeschlossen, doch wann und ob die Kühlsysteme wieder funktionieren, ist nicht bekannt. Nach Lebensmitteln ist nun auch im Meerwasser starke Radioaktivität gemessen worden. Der Kanton Aargau hält an der Atomenergie fest. Das Kantonsparlament hat eine Forderung von SP und Grünen für eine Standesinitiative für einen AKW-Ausstieg deutlich abgelehnt. Dies nach einer emotionalen Debatte. Dafür waren auch Vertreter der Grünliberalen und der EVP. Die Gegner warnten vor Schnellschüssen. Die schweizerische Finanzmarktaufsicht FINMA warnt vor den Gefahren, die steigende Zinsen mit sich bringen könnten. Ein abrupter Anstieg der Zinsen würde die Banken vor große Herausforderungen stellen und die Stabilität des Finanzsystems beeinträchtigen. Nicht nur das Geschäft mit Hypotheken, sondern auch Lebensversicherungen könnten negativ reagieren, falls die Zinsen anziehen sollten. Umso wichtiger sei es, dass die Verwaltungsräte dem Zinsrisiko eine stärkere Aufmerksamkeit entgegenbrächten. Der Präsident von Jemen, Ali Saleh, hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde im Lauf des Jahres abtreten, sagte sein Sprecher. Die Opposition verlangt seit Wochen seinen raschen Rücktritt. Am Freitag hatten Armee und Polizei mehr als 40 Demonstranten erschossen. Darauf fielen immer mehr Generäle, Minister und Botschafter von ihm ab. Saleh regiert das Land an der Südspitze der arabischen Halbinsel seit mehr als 30 Jahren. Israels früherer Präsident Moshe Katsav muss 7 Jahre ins Gefängnis wegen Vergewaltigung in 2 Fällen und sexueller Belästigung. Das Gericht in Tel Aviv befand zudem, Katsav habe versucht, Zeugen zu beeinflussen und die Justiz zu behindern. Seine Aussagen seien mit Lügen gespickt gewesen. Die Tatsache, dass er die Straftaten während seiner Zeit als Minister und Staatspräsident Israels verübt habe, sei Grund für eine härtere Bestrafung. Katsav will das Urteil vor dem obersten Gerichtshof in Jerusalem anfechten. Er beteuert bis zuletzt seine Unschuld. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.230 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2864 gehandelt und der Dollar zu 90,31 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Die Gegenoffensive der libyschen Rebellen. Wir reden mit einem Schweizer Reporter, der mit an die Front vorrückt. Die offenen Fragen ums AKW Fukushima. Kann es noch immer zum Supergau kommen und wie hoch ist die Radioaktivität? Antworten liefert unsere Wissenschaftsredaktion. Und die Finanzmarktaufsicht des Bundes. Sie sieht in der Tiefzinspolitik der Banken neue Risiken für den Immobilienmarkt. Gleich.
Das Wetter heute und morgen in der ganzen Schweiz. Sonnig, im Norden um 15 Grad, im Süden bis 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Schwarzwaldtunnel und Baselbreite. Stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt.
Info 3 Mittag.
Auch diese Nacht hat die westliche Militärallianz Angriffe auf Ziele in Libyen geflogen. Bei dieser dritten Angriffswelle sollen vor allem Militärflughäfen und Marinestützpunkte der libyschen Armee beschossen worden sein. Die libysche Regierung spricht außerdem von Angriffen der Alliierten auf die Städte Tripolis, Sirte und Misrata. In Misrata selber gehen unterdessen die Kämpfe zwischen Gaddafi-treuen Truppen und den Rebellen weiter. Der Journalist Kurt Pelder ist für die Weltwoche im Kriegsgebiet unterwegs. Er befindet sich nun etwa 20 Kilometer entfernt von der schwer umkämpften Stadt Adstabia im Osten Libyens. Mein Kollege Kurdin Vinzenz hat ihn gefragt, was dort gerade passiert.
Ja, ich bin ziemlich am vordersten Posten der Rebellen, also von einer richtigen Front kann man hier ja nicht sprechen. Offenbar wurde der Erdölhafen mit Artillerie beschossen von der Regierung. Es steigt da ein bisschen schwarzer Rauch in den Himmel, aber ich hatte noch keine Gelegenheit zu sehen, was genau da passiert ist. Aber ansonsten ist es hier relativ ruhig und die Stimmung entspannt im Moment.
Gab es dort in der Gegend auch alliierte Luftangriffe auf Stellungen der libyschen Gaddafi-treuen Armee?
Also heute nicht, aber die Straße, die von Benghazi hier runter nach Süden führt, ist gespickt mit zerstörten Fahrzeugen, Panzern, Fliegerabwehrpanzern, Radarpanzern, alle Arten von Armeefahrzeugen, Artillerie, alles ausgebrannt. Erstaunlich, welche Art von Präzisionstreffern hier erzielt wurden. Das Gelände ist wüstenhaft, also es sind da wohl keine Zivilisten zu Schaden gekommen. Ich habe einzig einen alten Betonmischer gesehen, der irrtümlicherweise getroffen wurde. Aber diesen Betonmischer habe ich schon vor 2 Wochen hier herumstehen gesehen, der ist offenbar defekt.
Die Gaddafi-Seite sagt ja immer, es gebe zivile Opfer. Haben Sie sowas in die Richtung beobachten können?
Also grundsätzlich muss man mal sagen, die Angaben, die bisher aus dem Gaddafi-Lager kamen, waren nicht sehr zuverlässig, es war viel Propaganda dabei. Aber ich befinde mich hier im Osten Libyens und kann nur für den Osten sprechen. Ich weiß nicht genau, was im Westen passiert ist. Hier im Osten wurde die Armee entlang der großen Küstenstraße bombardiert, als sie sich anschickte, Benghazi mit Kanonen zu beschießen, auch Panzer, die vielleicht sogar auf dem Rückzug waren, nach Süden. Und hier hat es eindeutig nur Angriffe auf militärische Ziele gesehen.
Herr Pelder, Sie waren ja vorher in Benghazi. Wie hat sich das Leben dort in der Stadt verändert, seit die Alliierten mit den Luftschlägen begonnen haben?
Ja, die Situation hat sich etwas entspannt. Flüchtlinge kehren wieder zurück in die Stadt. Frachtschiffe ankern wieder im Hafen. Es gibt wieder Leben auf den Straßen. Allerdings sind immer noch sehr viele Geschäfte geschlossen. Dafür haben die Cafés, die Bars zum Teil wieder offen und die Leute getrauen sich wieder so ein bisschen raus. Und es ist eine große Erleichterung zu spüren, ganz klar, dass Gaddafis Truppen zurückgeworfen wurden und die Stadt jetzt außerhalb der Reichweite der Artillerie ist und auch keine Flugzeuge mehr nach Benghazi fliegen, um dort ihre Bomben abzuwerfen.
Und können Sie sich vorstellen, dass jetzt die Rebellen tatsächlich einen Vormarsch Richtung Westen machen können? Ist das realistisch?
Ich glaube nicht wirklich. Also im Moment ist diese Stadt Adstabia ein großer Verkehrsknotenpunkt, der Knackpunkt für die Rebellen. Solange sie Adstabia nicht einnehmen oder umgehen, wird es ihnen schwerfallen, nach Westen vorzustoßen. Die Regierungstruppen haben sich jetzt in Adstabia verschanzt und es ist anzunehmen, dass da immer noch Zivilisten leben. Und obwohl auch die Rebellen Panzer, schweres Gerät, Artillerie, Raketenwerfer und so weiter besitzen, wollen sie nicht wirklich diese Waffen einsetzen, weil sie Angst haben, dass ihre eigenen Leute, ihre Verwandten in Adstabia dann zu Schaden kommen. Also ohne schwere Waffen wird es schwierig sein, diese Stadt von etwa 100.000 Einwohnern einzunehmen. Es sei denn, es gelänge den Rebellen, den Nachschub abzuschneiden und die Regierungssoldaten dort auszuhungern.
Das waren Informationen von Journalisten Kurt Pelder aus Ostlibyen.
Info 3, Mittag.
Die Atomreaktoren von Fukushima. Seit 10 Tagen kämpfen die Behörden gegen eine Kernschmelze, gegen den nuklearen Supergau. Zurzeit sieht es danach aus, als habe sich die Lage ganz leicht entspannt. Aber die japanischen Behörden haben mit ihren Mitteilungen der letzten Tage auch immer wieder das Gefühl vermittelt, es entscheide sich innerhalb Stunden, ob es zu einer atomaren Katastrophe komme oder nicht. Da drängen sich Fragen auf. Fragen, die wir Thomas Häusler von unserer Wissenschaftsredaktion stellen. Thomas Häusler, Ende letzter Woche sagten die Experten, die nächsten 48 Stunden würden entscheiden. Diese Zeit ist verstrichen. In welche Richtung hat sich denn die Situation in Fukushima entwickelt?
Ich würde die Situation als prekär stabil bezeichnen. Die überhitzten Brennstäbe in den Abklingbecken der Reaktorblocks 3 und 4, die ja immer jetzt im Fokus standen in den letzten Tagen, die werden regelmäßig als Feuerwehrfahrzeugen besprüht, damit man sie abkühlen kann. Das scheint soweit zu wirken. Trotzdem gibt die havarierte Atomanlage auch immer wieder Warnzeichen von sich. Also gestern und heute stiegen aus den Ruinen der Reaktoren 3 und 4 Rauch und zum Teil Dampf auf und niemand weiß eben genau warum.
Es heißt, die 6 Reaktoren seien wieder an die Stromversorgung angeschlossen. Wie viele von ihnen werden jetzt wirklich wieder sozusagen regulär gekühlt?
Ja, einigermaßen regulär kann man höchstens die Kühlung in den Blocks 5 und 6 nennen. Seit wenigen Stunden läuft die Kühlung von Block 5 offenbar sogar wieder mit Strom vom Netz. All die anderen Blocks, die haben nun wieder eine Notleitung ans Netz erhalten. Die letzten beiden waren heute Morgen die Blocks 4 und 1. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass nun schon wieder alle Lichter, Filter und Pumpen in diesen Reaktoren laufen. Verglichen mit einer Wohnung könnte man sagen, man hat jetzt jeden Block an sich bis zum Sicherungskasten angeschlossen. Und nun muss man eben von diesem Sicherungskasten aus die Leitungen zu den Geräten, also den Kühlpumpen, testen, reparieren. Genauso wie diese Kühlpumpen und andere Teile der Anlage selbst auch. Und das könnte bis morgen oder übermorgen klappen, falls nichts dazwischen kommt.
Thomas Häusler, gibt es neue Erkenntnisse zum Reaktor 3, der mit hochgiftigem, plutoniumhaltigen Brennstäben betrieben wird? Hat man die Entwicklungen dort einigermaßen unter Kontrolle?
Ja, wie gesagt, er wird regelmäßig mit Wasser besprüht, aber eben traten gestern und heute Rauch aus. Die Frage ist einfach, was das genau bedeutet. Das weiß niemand so genau, da gibt es nur Mutmaßungen. Jetzt fliegt immerhin ein Armeehelikopter täglich über die Anlage und misst die Temperaturen in den Reaktoren aus der Luft, sodass man dann eine akute Überhitzungsgefahr wohl schnell erkennen könnte und, falls man da noch was tun kann, einschreiten.
Wie viel Radioaktivität tritt denn im Moment aus den beschädigten Reaktoren? Können Sie etwas dazu sagen?
Ja, man kann das nur schwer abschätzen, was da jeweils direkt immer rauskommt. Man kann nur die Messungen sich ansehen, die auf dem Gelände gemacht werden. Diese Werte scheinen in den letzten Tagen mehr oder weniger kontinuierlich gesunken zu sein, auch von gestern Abend auf heute nochmal. Das heißt, dass wohl zumindest keine massiven Mengen an Radioaktivität jetzt neu frei geworden sind.
Und wie gefährlich ist das eigentlich? Können Sie da einen Vergleich machen, beispielsweise zu einem Röntgenbild?
Ja, die heutigen Werte, die ich gesehen habe, die würden einen Techniker in einer Stunde einer Dosis aussetzen, die 10 Röntgenaufnahmen entsprechen. Also, aber das ist nur, wenn er wirklich nur eine Stunde sich darin aufhält. Aber man muss wissen, diese Werte sind sehr, sehr unterschiedlich gewesen über die letzten Tage. Zum Teil gab es unheimlich hohe Werte. Und es ist klar, einige Techniker in Fukushima in den letzten Tagen wurden so stark verstrahlt, dass sie in Zukunft auf jeden Fall mit erhöhtem Krebsrisiko und anderen Spätfolgen rechnen müssen.
Thomas Häusler, besten Dank für Ihre Informationen.
Info 3, Mittag.
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht, die FINMA, sie muss sich weiterhin vor allem mit der Vergangenheit beschäftigen, mit dem Bewältigen der Finanzkrise, mit der Frage, wie Grossbanken so an die Leine genommen werden können, dass sie künftig nicht mehr ein ganzes System in den Abgrund treiben können. Wie gesagt, es geht darum, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Aber schon droht neues Ungemach. Die historisch tiefen Zinsen bereiten der FINMA große Sorgen. Charles Lieber.
Gläubiger schützen, Anleger, Versicherte. Das ist der gesetzliche Auftrag der FINMA. Er ist mit Blick nach vorne formuliert, bewusst. Und diese Rolle will die FINMA nun verstärkt wahrnehmen. Nicht mehr nur Krisen in der Vergangenheit managen. Und sie hat auch schon ein Feld gefunden, wo sie den warnenden Finger aufheben will. Die tiefen Zinsen. In den USA, in Europa, in der Schweiz. Seit gut 2 Jahren sind sie so tief wie nie zuvor. Das sei gefährlich, betonte Patrick Raflaub, Direktor der FINMA, weil das die Banken dazu verleite, Jagd auf höhere Renditen zu machen.
Anlagemöglichkeiten, die eine höhere Rendite bieten, weisen jedoch normalerweise auch ein höheres Risiko auf. Je höher die Rendite, desto höher in der Regel auch das Risiko.
Das zeige sich besonders im Geschäft mit Hypotheken. Weil die Zinsen so tief sind, steigen Schuldner auf lange Laufzeiten um. Das drückt auf den Gewinn der Banken. Bleiben die Zinsen noch länger so tief, dann bringe das zahlreiche Banken in Schwierigkeiten, betonte Raflaub. Die FINMA wünscht sich darum ein baldiges Ende der expansiven Finanzpolitik der Schweizer Nationalbank.
Eine baldige und allmähliche Rückkehr zu einem durchschnittlichen Zinsniveau würde eine deutliche Entspannung für den Finanzsektor mit sich bringen.
Die FINMA darf mit offenen Ohren rechnen, wenn sie solche Anliegen an die Direktion der Nationalbank heranträgt. Denn diese Dialoge wurden intensiviert in den letzten Monaten bei den unzähligen Aufräumarbeiten nach der Finanz- und Bankenkrise. Er ist nun fest verankert mit Nationalbank und Finanzdepartement. Und darin sieht die neue Präsidentin der FINMA, Anne-Héritier Lascher, ein großer Fortschritt gegenüber den letzten Jahren. Denn das Umfeld, die Arbeit der FINMA, sei einem raschen, ständigen Wandel unterworfen.
Le champ d'action tant économique, politique que réglementaire dans lequel la FINMA se meut, se modifie constamment, ce qui influe évidemment sur nos priorités et notre activité.
Seit 81 Tagen ist die neue Präsidentin im Amt. Das Dossier Großbankenregulierung, Too Big to Fail, hat sie von ihrem Vorgänger übernommen. Im Sommer und Herbst geht's ins Parlament, ans Eingemachte. Logisch machte sich die FINMA-Präsidentin noch einmal stark für strenge Auflagen an die Großbanken. Denn nach der Krise sei immer auch vor der nächsten Krise.
Nous ne sommes pas et nous ne sommes respectivement jamais à l'abri d'un accident ou d'une crise. Et la crise actuelle n'est pas encore terminée.
Gläubiger schützen, Anleger Versicherte. Mit Blick nach vorne. Darum der frühe, warnende Finger der FINMA mit Blick auf die tiefen Zinsen und die Gefahr steigender Risiken im Schweizer Finanzmarkt.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS 3, DRS 4 News und DRS Virus. Das nächste Mal um 17 Uhr wieder.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.